Industry Insights, ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Julia Dusold ist vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien, wie zum Beispiel Zerspanung, zuständig.
Gerade gehört haben Sie Anja Ringel. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und digitale Transformation.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Markus Horn. Er ist Geschäftsführer des Werkzeugherstellers Paul Horn. Hallo Herr Horn, willkommen bei Industry Insights.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Mit Herrn Horn wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens über die Verantwortung als Familienunternehmen, dann zweitens über die aktuelle Lage und über Herausforderungen in der Präzisionswerkzeugbranche und drittens über Horns Fertigungsstrategie für Sonderwerkzeuge von der Anfrage bis zur Auslieferung in 7 Tagen. Und wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Herrn Horn diese Themen genauer zu beleuchten.
Herr Horn, Sie führen die Paul Horn GmbH ja in dritter Generation. Stand für Sie denn schon immer fest, dass Sie ins Familienunternehmen einsteigen wollten, oder musste Ihr Vater Sie erst überzeugen?
Also mein Opa hat ganz früher schon immer gesagt, irgendwann wird das mal dein Unternehmen sein. Aber in der Zwischenzeit ist dann sehr viel passiert. Da gab es dann auch eine Lage, in der ich jetzt gesagt habe, jetzt muss ich erst mal raus und schauen, wie sich die weite Welt gibt. Und habe mir im Endeffekt dann auch über Studium und auch eigene Beschäftigung, die ich hatte, wie man so schön sagt, die Hörner abgestoßen und dort einmal Erfahrungen gesammelt. Witzigerweise war das ungefähr dieselbe Branche, in der mein Papa tätig war, bevor er ins Familienunternehmen eingestiegen ist. Also irgendwas mit Software und Unternehmensberatung. Und dann kam es später zum Zeitpunkt, als mein Papa sich dann gemeldet hatte, kam es dann zu der Situation, dass mein Papa gefragt hatte, ob ich das denn machen möchte. Und da gab es von mir aus ein klares Ja. Er selber hat immer betont, er weiß nicht, ob er es in der gleichen Situation selber nochmal getan hätte, also jetzt mit dem etwas größeren Unternehmen. Und hat immer gesagt, das Unternehmen, das ist so groß, er weiß nicht, ob er das heute sich nochmal zutrauen würde. Eingestiegen bin ich ins Unternehmen nochmal mit demselben Alter, wie mein Papa auch eingestiegen ist. Das heißt, wir sind beide mit 34 ins Unternehmen eingestiegen.
Ja, dann haben Sie ja wirklich einen ähnlichen Weg hingelegt wie Ihr Vater. Und damit wir Sie jetzt auch noch, bevor wir in die Themen tiefer einsteigen, ein bisschen besser kennenlernen, haben wir wie immer was vorbereitet. Das ist vielleicht auch schon bekannt aus einer der anderen Folgen. Falls nicht, erklärt Anja kurz, was wir jetzt machen.
Wir haben uns ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie überlegt und Sie müssen sich einfach für eine der beiden Antworten entscheiden. Und ich würde sagen, Julia fängt einfach mal an.
Wir wissen, Sie mögen Autos. Lamborghini oder Ferrari?
Das ist unfair.
Diese Fragen sind schon schwer.
Primär dann Lamborghini, weil er einfach von der Optik her etwas spaltender ist. Also Ferrari ist eher was Gemütlicheres. Mein Papa hatte einen Ferrari, also es ist etwas für ältere Menschen dann.
Okay, der kommt dann später. Im Urlaub, Berge oder Meer?
Eindeutig Meer.
Nach der Arbeit, ein Spaziergang am Neckar oder ein Buch lesen?
Nach der Arbeit erfreue ich mich eher an der Tochter, wenn sie denn noch wach ist, weil ich recht spät heimkomme. Und dann bleibt keine Zeit mehr für weder Buch lesen noch einen Spaziergang.
Kässpätzle oder Maultaschen?
Kässpätzle, aber bitte die echten Spätzle, weil es gibt ja eine Definition von Spätzle und die müssen natürlich geschabt müssen sie sein, und zwar handgeschabt und natürlich keine Knöpfle. Ja? Also das sind die ganz kurzen Dinger, das sind die durch die Spätzle-Hexe oder so. Ja, das ist ja nichts, das ist ja allgäuerisch, ja. Spätzle, ganz klar.
Das wäre ja dann auch Käsknöpfle. Eine Frage, die stellen wir allen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Da bin ich ambivalent, das ist für mich nicht, beides nicht wesentlich.
Reisen oder Zoom-Call?
Reisen. Die Menschen stehen immer im Vordergrund, sei es in der Arbeit oder sei es direkt in einem irgendwo Urlaub, wo man hingeht, dass man sich da begegnet. Also Reisen ist Begegnung, ist mehr oder näher an den Menschen.
Betriebsrestaurant oder Bäcker?
Betriebsrestaurant. Muss man aber auch dazu sagen, wir haben ja unser eigenes Betriebsrestaurant, bei dem wir auch frisch und selber gekochtes Essen bekommen. Würde das jetzt eher die typische Fertigmilch, wie es in anderen Unternehmen ist, dann würde ich doch eher zum Bäcker tendieren.
Ja.
Deswegen auch, wenn Sie bei uns ja sind, unser Betriebsrestaurant ist wirklich hervorragend.
Im Unternehmen duzen oder siezen?
Das kommt sehr stark auf die Branche an. Bei mir ist es siezen. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber es ist der bessere Weg für den grundsätzlichen Respekt, den man tatsächlich gegeneinander geben kann.
Was ist dringender, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit? Gemeine Frage, wir wissen es.
Ja, sehr gemein.
Kurze Antwort.
Dann Nachhaltigkeit.
Und wo liegt die Zukunft? Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik?
Genauso gemein.
Es wird einfacher.
Ja, nach heutigem Stand Luft- und Raumfahrt. Medizin ist ja auf einem permanent gleichen Niveau und Luftfahrt ist gerade eben wieder wachsend.
Das war's mit den gemeinen Entweder-Oder-Fragen. Vielen Dank. Da haben wir jetzt ja schon einen kleinen Eindruck bekommen.
Dann wollen wir jetzt auch zum ersten Thema kommen. Und zwar Horn wurde ja 1969 gegründet und seit 1974 sind Sie in Tübingen. Dort sind Sie der größte industrielle Arbeitgeber. Das führt sicherlich zu einer starken Verbindung mit der Region. Sind Sie denn mit dieser besonderen Verantwortung Ihres Familienunternehmens aufgewachsen und haben Sie das als Kind auch schon mitbekommen?
Tübingen ist ja eine Stadt, in der man üblicherweise den Geist findet. Das heißt, da sind ja die historisch eher die Geisteswissenschaften unterwegs. Das heißt, für ein Industrieunternehmen ist es enorm schwierig, in Tübingen einen Fuß zu fassen oder war zumindest zu der Zeit schwierig, einen Fuß zu fassen. Und so führt es einfach logischerweise auch dazu, dass man sich sehr eng in Tübingen vernetzt und dass man eben auch mit der Region eine Verbindung aufbaut, um eben dann nachhaltig an dem Standort bleiben zu können und auch zu wollen.
Woran merkt man denn diese enge Verbundenheit zum Beispiel?
Das ist der direkte Dialog, den man sowohl mit den Mitarbeitern, die hier vor Ort sind, führen kann, als auch die Veranstaltungen, die wir hier in Tübingen teils machen. Das heißt, wir haben einmal im Jahr unser Fußballturnier, wo wir hier auch vor Ort bei einem Verein uns dann einmieten, wo wir miteinander ein kleines Turnier ausrichten. Dann gibt es kleinere Veranstaltungen gemeinsam mit Vereinen, die wir tun. Das heißt, wir haben eine sehr enge Bindung auch zu dem ein oder anderen Verein hier in Tübingen. Ein gutes Beispiel ist die TSG. Bei der haben wir auch gewisse Sportveranstaltungen, bei denen wir mit denen zusammenarbeiten. Und natürlich als letztes haben wir auch einen sehr nahen Draht dann zur Politik, mit der wir auch über unsere Probleme sprechen können und mit denen man sehr offen und gemeinsam an einer Lösung arbeiten kann.
Wenn Sie eben auch im Austausch mit der Politik in der Region sind und sich eben auch engagieren für den Standort, wie soll das in Zukunft aussehen und bleibt es dann bei Tübingen?
Die letzte Frage vorweggenommen. Ja, es bleibt bei Tübingen. Wie soll das in Zukunft aussehen? Hoffentlich genauso gemeinschaftlich, wie das in den letzten vergangenen Jahren war. Und da denke ich, haben wir auch mit dem Oberbürgermeister Palmer und dem Rest in Tübingen auch einen sehr guten Draht und einen sehr guten Austausch zusammen.
Sie sind ja nicht nur CEO der Paul Horn GmbH, sondern auch Vorsitzender des Europäischen Werkzeugverbands. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Wie ist denn die aktuelle Lage in der Werkzeugbranche? Was läuft gut, was läuft eher schlecht?
Einen Einblick in die Branche. Also Präzisionswerkzeuge, wenn wir Wendeschneidplatten betrachten, Bohrer, Fräser, alle zerspanenden Werkzeuge, dann ist die aktuelle Lage so, dass wir ja im Gesamtmaschinenbau gemäß VDMA-Zahlen einen Rückgang sehen, der rund um die 15% liegt. Und bei den Präzisionswerkzeugen sehen wir einen Auftragseingang, der auch zurückgeht. Und da sind für die dem VDMA-Statistik unterliegenden Unternehmen sind es bei durchschnittlich 8%. Das heißt, die Branche ist, wie ich vermute, alle Branchen in Deutschland gerade eben getrieben und gejagt von den Änderungen der Politik. Und dementsprechend haben wir eben auch gewisse Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Manche können wir nicht lösen, weil einfach die Unternehmen, unsere Kunden nicht mehr da sind, weil sie ins Ausland gegangen sind und dort eventuell besser produzieren können oder der Meinung sind zumindest. Und da denke ich, sind alle Unternehmen gerade eben auf eine Rezession vorbereitet, so wie wir sie gerade auch die letzten zwei Quartale erleben.
Das ist jetzt ja eher das, was so ein bisschen schlecht läuft. Was läuft denn gut? So schlecht ist es ja nicht.
Ja, so schlecht ist es nicht. Also wir müssen uns ganz klar überlegen, wir sind es gewohnt, die letzten Jahre in einer Gleichförmigkeit, in einer positiven, leicht Aufwärtsbewegung zu leben. Und jetzt müssen wir uns halt auf die neue Situation wieder einstellen. Das heißt, hier sind die Themengebiete Resilienz sind gefragt. Und da muss man natürlich als Unternehmen sich darauf vorbereiten. Und gerade in schlechten Zeiten muss man einfach sagen, da muss man wieder Gas geben. Da heißt es, auf Messen gehen, Veranstaltungen, direkte Kundengespräche, Lösungen erarbeiten. Und da hat man dann auch wieder ein breites Spielfeld, auf dem man einfach sich persönlich als Unternehmen auch weiterentwickeln kann.
Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie getrieben und gejagt so ein bisschen von den Änderungen der Politik sind. Da ärgern sich ja sehr viele, egal ob Privatpersonen oder Unternehmen, über die Bürokratie. Wie ist das denn in Ihrer Branche? Wo, sagen Sie denn, gibt es viel zu viel Bürokratie oder wo behindert die Bürokratie Ihr Geschäft?
Ja gut, das Bürokratie-Thema ist ja mittlerweile ein recht langes. Es gibt zwar ein Bürokratie-Entlastungsgesetz auch, bei dem man eigentlich davon ausgeht, dass die Bürokratie weniger geht, aber jetzt unter der Regierung der Ampel ist natürlich auch die Bürokratie wieder angestiegen. Da sind insbesondere Verbote erfasst oder gefasst worden für spezifische Themen und das scheint sich ja immer weiter auszuweiten, teils unter dem Mantel der Europäischen Union, teils aber auch getrieben durch unsere Regierung. Und da sehen wir Stand heute nicht wirklich einen Abkehrtrend von dem Thema Bürokratie, was aber auch ein Problem für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im Standort Deutschland sein wird. Das heißt, wenn ein Unternehmen einfach Investitionen tätigen kann in die Forschung und Entwicklung, also in die eigene Zukunft, dann ist das ja schon mal gut. Das heißt, wir entwickeln uns hier weiter, entwickeln Lösungen, die auf dem Markt gebraucht werden. Und wenn eben dann 50% davon beispielsweise in Bürokratie abgegeben werden müssten, dann fehlt das einfach in der Entwicklung in die Zukunft der Unternehmen. Und so ist Bürokratisierung einfach ein hemmendes Element für die Weiterentwicklung, für die Technologie, die wir in Deutschland auch so dringend benötigen. Ich meine, es gibt immer wieder dann Fördertöpfe für spezifische Themen. Gerade Industrie 4.0 gab es ein wenig Initiative. Die Frage ist, ob sich das dann als Effekt nicht einfach gegenseitig aufhebt, was als Fördertopf gegeben wird und gleichzeitig eine Reglementierung existiert.
Dann genauso viel Geld kostet, wie man quasi bekommt. Also ich würde mal sagen, das, was Sie sich wünschen, ist, dass es möglichst abgebaut wird. Aber gibt es was Konkretes, was Sie sich von der Politik wünschen, was geändert werden soll?
Wenn man anfängt und versucht, konkret zu werden, dann wird man überrascht durch einen Blumenstrauß an Änderungsnotwendigkeiten, bei denen man sich nur schwer entscheiden kann, welche dieser einzelnen Herausforderungen durch die Bürokratie man zuerst entfernen müsste.
Am besten dann doch gleich alle gleichzeitig.
Am besten gleich alle, aber es gibt ja so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die A1-Bescheinigung. Da wissen wir ja schon, dass selbst die Politiker der Meinung sind, dass das ein nicht günstiges Instrument ist und dass das einfach ein Bürokratiemonstrum ohne Nutzen ist. Und selbst obwohl es die Politik weiß, wird hier nicht gehandelt. Da wird stattdessen das neue Verbot obendrauf gelegt. Wir sprechen heute über die PFAS als Beispiel, wo auch wieder ein Verbot kommen soll, statt dass man einfach auch mal im Hintergrund aufräumt und die Themen beseitigt, die weder von der Politik noch von den Menschen noch von den Unternehmen als nutzenstiftend wahrgenommen werden.
Zählt da für Sie auch die Datenschutzverordnung dazu, mit denen ja auch viele Unternehmen nicht so konform sind?
Die Datenschutzgrundverordnung ist ja ein wunderschönes Thema, wo sich Deutschland wieder als Musterschüler dargestellt hat. Man muss ja sagen, wir sind ja von deutscher Seite sind wir ausgegangen und hatten ja schon das Bundesdatenschutzgesetz, in dem ja fast alles geregelt wurde. Dann kam die europäische Bestimmung, ja, andere müssen ähnlich etwas in die Richtung machen. Und das Spannende, was daraus entstanden ist, ist in Deutschland ein wahres Monstrum an Dokumentationspflichten, die zusätzlich obendrauf gekommen sind und im Sinne des Mehrwerts für die meisten keinen Nutzen gestiftet haben. Das heißt, man hat eine Systemik, in der man eine zusätzliche Dokumentationspflicht, zusätzliche Anforderungen für Unternehmen aufgebürdet hat, die am Ende ausgehend vom ursprünglich Bundesdatenschutzgesetz keinen Mehrwert stiften, nur weiter Dokumentationspflichten auferlegen und wirkungslos nebenbei gegen Unternehmen wie Google oder Facebook, die Datenschutzrechte mit den Füßen treten, gegen die kommt man halt dann doch nicht an.
Natürlich. Und sich dann wundern, warum Digitalisierung nicht so schnell vorangeht, wenn man aber da die Daten nicht einfach so benutzen kann teilweise. Nun gut, dann wollen wir mal zurückkommen wieder von der europäischen Ebene und von der Politik zurück nach Tübingen und zu Horn selbst. Das Unternehmen produziert ja sowohl Standardwerkzeuge als auch Sonderlösungen und das erfordert optimierte Fertigungsabläufe. Einen ihrer Prozesse finden wir dabei besonders spannend, nämlich das sogenannte Greenline-Verfahren für die Produktion von Sonderwerkzeugen. Damit ermöglichen sie eine Auslieferung des Werkzeugs innerhalb von 7 Tagen nach der Anfrage. Warum haben Sie das eingeführt?
Also das Greenline-Verfahren ist entstanden ursprünglich im Jahre 2008-09. Wenn Sie sich kurz zurückerinnern, die Frage damals war Finanzkrise, -50-60% Auftragseingang in der ganzen Welt. Die Wirtschaft ist signifikant eingebrochen und in dem Zustand hat man natürlich irgendwo hat jeder nach einer Lösung gesucht, um das Wachstum anzukurbeln, um das eigene Geschäft abzusichern. Und damals sind dann Ideen bei uns entstanden, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen doch irgendwie besser sein, wir müssen doch mehr leisten können als das, was wir heute haben. Damals Ressourcen ohne Ende zur Verfügung gehabt, weil ja der Einbruch da war. Und dann hat man sich überlegt, wir können das Ganze doch auch noch schneller machen. Und hat ein System entwickelt, über das wir eben genau aus dieser Krise durch eine Innovation es schaffen, uns selber herauszuheben und zu sagen, jetzt geht es wieder vorwärts, jetzt wollen wir weiter uns entwickeln und weiter wachsen. Und im Greenline-Verfahren können Sie bei uns Sonderwerkzeuge bestellen und die laufen heute immer noch prozessoptimiert so durch die Fertigung, dass sie nach einer Zeit von 5 Tagen bei Ihnen als Kunde ankommen.
Können Sie ein bisschen detaillierter erklären, ob und wie die Prozesse dann auch anders ablaufen müssen, damit das klappt? Was genau passiert daran?
Also eine Grundvoraussetzung für die Greenline-Beauftragung ist ja, der Kunde hat die Zeichnung bestätigt. Das heißt, er hat die Freigabe gegeben, um das Werkzeug zu produzieren. Und dann ist von unserer Seite die Vorbereitung schon erfolgt, dass wir das einsteuern können in die Produktion. In der Produktion benötigen Sie für solche Aufträge ein paar Restriktionen in der Ausprägung des Auftrags. Das heißt, ein Auftrag als Greenline kann kein beispielsweise 1000-Stück-Auftrag sein, weil das von der Geschwindigkeit ja sonst wieder nicht funktioniert. Das heißt, wir haben die Stückzahl der zu produzierenden Werkzeuge, also wenn es Sonderwerkzeuge sind, haben wir limitiert auf 40 Stück. Was aber bei dem Greenline-Verfahren in der Regel auch das Übliche ist. Also es sind kleine Losgrößen, das sind kurze Zyklen, beispielsweise für Projekte, bei denen man möglichst schnell ein Werkzeug benötigt, um zu validieren, ob der Prozess funktioniert. Dann sind es Themen, bei denen beispielsweise Kunden, passiert leider ab und zu auch noch, Kunden feststellen, jetzt in 2 Wochen muss der Auftrag losgehen und wir haben irgendwie verpasst zu bestellen. Und solche Themen passieren und da können wir natürlich dann helfen. In der Produktion selbst hat es wenig Auswirkung. Das heißt, ein Greenline-Auftrag ist eben ein Auftrag, der sofort in die Produktion eingesteuert wird und nicht über die Terminschiene geplant und reingesteuert wird, sondern der Termin wird sofort auf den Eingang gelegt. Bedeutet aber auch, Sie brauchen eine möglichst flexible Fertigung. Und das ist das, woran wir immer gearbeitet hatten und eine Grundlage ist für eben dieses Greenline-System, ist diese maximale Flexibilität bei uns in der Fertigung.
Wie schaffen Sie diese Flexibilität? Also als ich mal vor Ort war, hatten Sie auch erzählt, dass es eben wichtig ist, dass man eine besonders tiefe Fertigungstiefe hat und dass diese Prozesse dadurch dann erst so flexibel werden und funktionieren. Wie läuft das dann?
Das ist ein Punkt, da haben Sie vollkommen recht. Die Flexibilität basiert natürlich auch darauf, dass Sie das beherrschen, was Sie da machen. Das bedeutet auch, dass Sie Verschwendung reduzieren. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise einen Transport zu einem Beschichtungsdienstleister, der braucht ja einen Weg hin brauche ich ja erst einmal einen Tag, mal ganz grob. Sie kennen die Post oder andere Logistikdienstleister, bis das ankommt, Warenkontrolle und so weiter. Und wenn es zurückkommt, ist dasselbe Spiel, nur rückwärts. Das heißt, Sie haben schon 2 Tage Verschwendung in so einem Prozess drinnen. Und deswegen haben wir bei uns auch enorm viel in eine eigene Beschichtungsabteilung investiert und fahren unsere eigenen Beschichtungsprozesse. Das heißt, hier müssen Sie viel selber im Griff haben und viel selber machen, damit Sie den Gesamtprozess beherrschen. Das heißt, viele Themen Insourcing betreiben, wo andere vielleicht der Kosten wegen auch das tatsächlich fremd vergeben. Und da haben Sie natürlich ein Spannungsfeld, das Sie bewältigen müssen im Thema Insourcing. Alles reinholen, aber das müssen Sie beherrschen. Nur dann haben Sie auch die Kosten im Griff. Und das ist die große Herausforderung, die wir bei dem Thema Greenline quasi täglich haben, wo wir besser werden wollen und wie wir einfach die Prozesse noch schneller abwickeln können.
Haben Sie denn schon oder noch weitere Pläne für die Prozessoptimierung in Zukunft, zu denen Sie jetzt heute schon was sagen können?
Ja, wie gesagt, bei Prozessoptimierung sind wir quasi permanent am Werkeln und da gibt es die einzelnen Prozesse, bei denen wir Optimierungen auf etwas kleinteiligeren Ebene machen. Aber selbstverständlich sind wir auch in den größeren Prozessoptimierungen interessiert. Das heißt, wir versuchen, alle Prozesse zu beherrschen, sei es innen, sei es außen. Und diese Learnings, die Sie bekommen aus der Umsetzung eines Prozesses und der Optimierung, führt irgendwann zu der Notwendigkeit, dass Sie gegebenenfalls einen größeren Entwicklungsschritt machen müssen. Und dieser größere Entwicklungsschritt heißt dann entweder selber mal wieder das schwäbische Denkehirn anstrengen und einfach mal eine Lösung entwickeln für die drängendsten Probleme. Und da sind wir beispielsweise mit unserem eigenen Maschinenbau mit unterwegs. Also wie bekommen wir es hin, unsere Schleifmaschinen stabiler zu bekommen, präziser und besser in Handling und Abwicklung der Aufträge?
Es wird also nie langweilig und es gibt immer was zu tun. Jetzt haben wir ja über die verschiedensten Themen gesprochen. Für unsere Hörerinnen und Hörer fasse ich noch mal kurz zusammen, was wir alles besprochen haben in den vergangenen 20 Minuten. Und zwar zum einen haben wir über Tübingen gesprochen und ihre enge Vernetzung vor Ort und dass sie da den Dialog suchen, aber auch Veranstaltungen haben und unterstützen, zum Beispiel Sportveranstaltungen. Und sie haben ja auch ganz klar gesagt, sie bleiben auch weiter in Tübingen vor Ort. Die Werkzeugbranche geht wie alle Branchen derzeit durch eine eher schwierige Phase und sie sind getrieben von Änderungen der Politik und da sehen Sie vor allem bei der Bürokratie ist kritisch, weil die kann ein Problem für den Standort Deutschland werden. Bei Ihrem Greenline-Verfahren produzieren Sie in wenigen Tagen limitierte Stückzahlen und damit das klappt, müssen die Aufträge sofort in die Produktion eingesteuert werden. Der Termin wird also sofort auf Eingang gelegt und Sie haben dann eine sehr flexible Fertigung und mit maximaler Flexibilität.
Sehr schön zusammengefasst.
Danke. Ja, danke, Anja. Und jetzt zum Schluss dürfen Sie, Herr Horn, nochmal Werbung für Ihre Branche und für Familienunternehmen in dem Bereich machen. Denn wie fast alle leidet ja auch die Präzisionswerkzeugbranche unter dem Fachkräftemangel. Warum sollten denn junge Menschen ausgerechnet in diesem Bereich arbeiten?
Der Fachkräftemangel betrifft ja in der Regel die Ausbildungsberufe. Studierte Menschen scheinen wir genug zu haben, aber es fehlen Fachkräfte. Das heißt, wir als Familienunternehmen setzen natürlich ganz viel Wert darauf, dass wir eine Ausbildung bieten, die eben sehr interessant, abwechslungsreich ist. Und wir versuchen hier natürlich auch, unseren Nachwuchs selber von innen heranzuziehen, ja, auszubilden. Und das, was wir auch tun, ist dann immer die Fragestellung, wenn jemand einen Beruf von der Pike auf lernt, das heißt, jemand, der bei uns in der im Schleifen anfängt und hier seine ersten Erfahrungen mitbringt oder erhält oder sich erarbeitet, dann werden wir auch immer darauf schauen und prüfen, ob wir vielleicht noch jemanden da haben, in diesen Personen, die die Ausbildung gemacht haben, ob die vielleicht bisschen mehr können. Und dann versuchen wir durch effizientes Fördern und Fordern, versuchen wir beispielsweise über unsere eigene Akademie einfach mehr aus den Menschen auch herauszuholen. Das heißt, wir versuchen mit denen im Dialog irgendwo zu finden, ja, wie können wir das denn besser machen? Also was sind die Interessen? Was sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Wie können wir helfen? Beispielsweise ein Meister, den man noch machen kann oder ein Techniker. Und so versuchen wir einfach im Dialog mit den Mitarbeitern hier eine auch Perspektive aufzuzeigen, wo wir sagen können, ja, von einer Fachausbildung, von der man Ahnung hat, was man tut, von der heraus kann man sich besser weiterentwickeln als das, was heutzutage angeblich die Lösung scheint, irgendjemand Studiertes irgendwo hinzusetzen, der aber dann nicht das Grundprinzip des Schleifens beispielsweise versteht. Und so sind wir einfach sehr intensiv mit der Ausbildung unterwegs. Natürlich haben wir auch Berufsfelder, bei denen brauchen wir Studierte. Und da suchen wir auch welche aus, die einfach wirklich speziell auf diese Richtung ausgelegt sind. Und hier versuchen wir auch mit der Akademie dann Studienfächer, beispielsweise Maschinenbau, auszubilden, bei denen die Studierenden dual sowohl im Unternehmen als auch in der Uni lernen können, was das Berufsbild mit sich bringt. Und auch da versuchen wir, das Beste aus ihnen herauszuholen. Ich denke, die Branche ist eine sehr spannende, in der man sich betätigen kann. Und hier gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Tätigkeiten, die man ausüben kann. Und wenn man nur gewillt ist, einmal, sage ich mal, reinzuschnuppern, so wie es viele Praktikanten bei uns tun, so wie es viele Schulen bei uns tun, dann ist man erstmal überrascht und erstaunt, was in der Industrie heutzutage alles existiert und wie gut dieses Ausbildungssystem funktionieren kann, auch in einem Betrieb wie dem unseren.
Und vielleicht ist ja auch eine Hörerin oder ein Hörer dabei, der sich für diese Vielzahl der Tätigkeiten interessiert und dann genau in der Branche glücklich wird. Bis dahin vielen Dank, Herr Horn, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele spannende Einblicke in die Branche und in Ihr Unternehmen gegeben haben.
Vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Uns auch.
Danke. Julia, magst du unseren Zuhörern noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Na klar, alles Wichtige zu Markus Horn, seinem Unternehmen und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel auch schon über Cybersecurity, Robotik und Innovationsmanagement gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben.
Auch in der nächsten Folge wird es wieder spannend. Sie erscheint schon in 2 Wochen.
Bis dahin bei Industry Insights, Ihre Julia Dusold
und Anja Ringel.